ARD.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Wie geht's dir?
Gut. Und dir?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, ob das heute alles läuft.
Ich bin gespannt. Nicht aufgeregt, aber ich bin gespannt.
Sehr schön. Du darfst jetzt deine Augen zumachen, weil dein oder deine Gegenüber jetzt hereingeführt wird. Ich werde dir gleich Bescheid geben, was passiert. Aber eine Frage habe ich noch.
Alles klar, also Augen sind zu.
Ich muss dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Hast du mir eine Geschichte über dich, die ich noch nicht kenne?
Vielleicht eine kleine Information, die du noch nicht wusstest. Und zwar hasse ich es, wenn Leute mit Straßenklamotten auf mein Bett springen.
Ah, ja, verstehe ich. Habe ich früher auch ganz schlimm gefunden. Vor allem, wenn ich vom Fußball nach Hause gekommen bin und Freunde dabei hatte, die durften dort nicht sitzen.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt. Ich habe einen Begriff zugerufen bekommen.
Ja.
Und zwar der erste Begriff, über den wir mal so ein bisschen philosophieren können, ist Dorfkicker.
Mhm.
Ich habe das nicht direkt ein Bild vor Augen, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen einsteigen und erzählen, was da bei dir aufpoppt, wenn du an Dorfkicker denkst.
Da poppt auf, dass ich früher den Traum hatte, großer Fußballstar zu werden. Und
kurze Unterbrechung, jetzt dürft ihr hören, wie ich meinen Gast höre.
Aber schnell gemerkt habe, dass das irgendwie nicht dem entspricht, was also nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass ich da eher auf dem Dorf bleiben werde. Und am Schluss blieb es dann beim Dorfkicker, aber ich erinnere mich an schöne Emotionen, an viele Tore
natürlich. Und an viel Bier.
An viel Bier. Also ich höre raus, dass du auf dem Dorf auch aufgewachsen bist und dass du da vermutlich auch gekickt hast in einem Fußballverein, oder?
Teils, teils tatsächlich, aber da wo ich herkomme, gibt es viele Dörfer und da habe ich gekickt, ja.
Okay, ja cool. Dann kommt mir da doch eine kleine Erinnerung, weil du gerade gesagt hast, es wurde viel getrunken. Mein allererster Freund tatsächlich war auch auf dem Dorf Fußballer und ich kann mich noch erinnern, dass es da auf jeden Fall die ein oder andere Veranstaltung gab, wo ich dann auch mitgezogen wurde und wo ich dann wirklich versucht habe, sehr doll eine gute Freundin zu sein und mir irgendwie ein gutes T-Shirt anzuziehen und zu versuchen, alles zu supporten. Und was mir da auch aufgefallen ist, war einfach so dieser Zusammenhalt. Das merke ich auch heute noch, dass ich irgendwie manchmal, wenn ich so darauf zurückgucke, dass mir so das einfach so ein bisschen fehlt, diese Gemeinschaft, die es da ja gab. Und klar, natürlich irgendwie Mädels waren da manchmal so ein bisschen außen vor. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass man da zumindest die Boys sehr krass zusammengehalten haben und da einfach irgendwie alle irgendwie so ein bisschen gegen den Rest der Welt.
Also bei uns gab es beides. Es gab eine Frauenmannschaft und eine Männermannschaft und ich war quasi immer bei beiden Teams dabei. Das war immer so ein lustiger Mix an allem und alle waren irgendwie zusammen unterwegs. Das war damals schon sehr schön,
Cool. Und was ist dann passiert? Also du hast gesagt vorhin, dass du eigentlich immer den großen Wunsch hattest, Fußballstar zu werden. Und was hat dich dann vielleicht vom Dorf weggezogen und wie hat sich dann dein Weg entwickelt? Wo bist du gelandet?
Nee, irgendwann hat mich dann der Beruf gerufen sozusagen und ich bin mal rausgegangen und raus aus dem Dorf, weil ich finde, im Dorf ist dann doch, man erlebt einfach nichts Neues mit der Zeit, ne? Es bleibt alles gleich und ich hatte viele Kumpels, die auch im Dorf geblieben sind und immer noch da sind und das sind schon zwei verschiedene Lebensentwürfe und für mich war der eine halt nichts und dann bin ich eben in die große weite Welt hinausgezogen und da war mir dann aber auch schnell klar, dass das mit dem Fußball nichts wird mittlerweile. Also tatsächlich dachte ich aber, bis ich so 25 war, dass es doch noch klappt, aber eigentlich man muss mittlerweile echt schon mit 12, 13 in einem Leistungsnachwuchszentrum sein, um da überhaupt nur eine Minimalchance zu haben, irgendwie in so einem Dunstkreis der großen Vereine zu sein und das wird mir mehr und mehr jetzt im Alter klar, dass tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege, glaube ich tatsächlich noch zum kleinen Prozentsatz dran, dass es vielleicht doch noch reicht, obwohl ich wirklich zu alt bin jetzt.
Okay, also Träume nicht aufgeben, höre ich daraus.
Träume, ich glaube, ich kann Träume gar nicht aufgeben. Ich habe sehr viele Träume, die vielleicht auch utopisch scheinen. Aber ich kann die nicht aufgeben, weil die sind ja in mir drin. Also das ist ja keine Entscheidung, wo ich sage, okay, den Traum gebe ich auf, weil das wäre quasi nur eine ausgesprochene Lüge, weil ich habe diesen Wunsch ja trotzdem noch weiter in mir. Genau, aber da kann man, an dem Beispiel kann man das eigentlich sehr gut ableiten. obwohl ich viel zu alt bin und alle Spieler jünger sind als ich, habe ich trotzdem irgendwie noch die Vorstellung und Träume davon, in so einem Stadion das Champions League-Siegtor zu schießen.
Und warum? Warum lässt sich das nicht los? Also ich weiß ja nicht, was du jetzt machst, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja eigentlich vielleicht auch Gründe gibt, warum du nicht da gelandet bist, wo du mal dachtest, dass du landest. Aber warum gibst du es nicht auf? Also geht es darum, dass du einfach ja diesen Teil von der Kindheit vielleicht auch nicht abgeben willst oder loslassen willst? Oder warum lässt du es nicht einfach los?
Kann sein, dass es daran liegt, ist ein guter Gedankengang. Weil sich's trotzdem gut anfühlt, weil träumen fühlt sich ja irgendwie grundsätzlich gut an und ein Traum hat ja auch immer was, ist ja immer, also in meinem Fall immer positiv, und wenn ich dann eben dran denke, dass ich da irgendwie mal in so einem Riesenstadion stehe und ein Tor schieße, dann fühlt sich das halt positiv an und den Gedanken wegzugeben wäre irgendwie dumm, wenn der sich gut anfühlt.
Ja, okay, das stimmt. Ich glaube, ein Traum, den ich nie so ganz aufgeben will, sitzt auch so ein bisschen in mir drin und das ist auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein utopischer Traum ist oder vielleicht sogar ein realistischer, aber wenn ich so meinen größten Traum irgendwie so vor Augen habe, dann ist es, glaube ich, so einfach ganz zufrieden mit mir selbst zu sein. Ich weiß nicht, ob du da in die Richtung auch Träume und Wünsche hast, aber ich meine, es ist jetzt nicht in einem Fußballstadion stehen und große oder viele Tore schießen, aber ja, es ist trotzdem irgendwie ein Traum, der auch irgendwie so festsitzt und den ich auch nicht loslassen kann und auch nicht loslassen will.
Aber glaubst du, dass das Leben dadurch nicht langweilig wird, wenn man quasi die eigene Perfektion in sich spürt und die eigene Perfektion quasi manifestiert? Macht es denn Sinn? Also geht es nicht im Leben darum, sich quasi immer wieder weiterzuentwickeln, und man braucht ja auch sozusagen diese Hürden, um quasi weiter zu wachsen, weil das wäre quasi schon so eine Endstufe, die man erreicht hätte, oder? Wenn man sich selber gar nicht mehr...
Ja, ich glaube, Perfektion meine ich damit gar nicht, sondern ich meine eher eine Zufriedenheit. Also, dass man auch mit den Dingen, die nicht perfekt laufen und mit den Dingen, mit denen man nicht zufrieden ist, einfach in Ordnung ist so. Und ich glaube da, ich weiß nicht, was du für ein Mensch bist und ob du auch mit Selbstdruck oder so Performance-Druck oder so zu kämpfen hast, aber das geht mir manchmal so, dass ich mir denke, hey, einfach ein bisschen so mehr in meinem eigenen Team drin sein und irgendwie nicht so doll mit mir selbst kritisch sein.
Das habe ich schon auch sehr stark, dass ich mich zu sehr manchmal in Dinge reinfuchse und mich zu sehr in Perfektion quasi oder die Perfektion suche und dann einfach quasi unglücklicher bin, weil ich die ganze Zeit über das Negative nachdenke. Also ich würde viel mehr mich gern auf diese positiven Dinge
fokussieren,
ja. Aber im Alltag wird es halt echt einiges einfacher machen, wenn man nicht irgendwie manchmal nachts einschläft und 50 Gedanken im Kopf hat, die man lösen will, die man aber überhaupt nicht lösen kann, weil es einfach vielleicht nicht die Zeit dazu ist. Vielleicht hat man jetzt auch gerade nicht die Handhabe drüber, weil eben Dinge vielleicht besprochen werden müssen und das schaffe ich im Bett nicht. Und da abzuschalten und zu sagen, weißt du was, das Problem gibt's, aber das mache ich erst morgen, kümmere ich mich darum. Ich glaube, das wäre so ein Punkt, den ich gern mal erreichen würde, dass ich so ein paar Gedanken wegschieben kann, obwohl ich auf der anderen Seite auch jemand bin, der trotzdem Sachen gut verdrängen kann.
Oh.
Also ich glaube, das muss man...
Gibt es gerade was du verdrängst aktuell?
Also was mich schon lang umtreibt, sind so, dass so Verwandte und nahestehende Leute einfach älter werden und dass man, wenn man so hochrechnet, denkt, okay, die haben jetzt nicht mehr 20 Jahre, die haben jetzt vielleicht sogar keine 10 Jahre mehr. Und da versuche ich das schon gut, oder das kriege ich sogar wahrscheinlich sehr gut hin, das irgendwie zu verdrängen, weil wenn man da die ganze Zeit nur dran denkt, dass diese Leute bald nicht mehr gibt, dann umnachtet es einen, das macht einem echt ein schlechtes Gefühl. Also das versuche ich, kann ich auch nicht immer perfekt, aber das versuche ich schon ganz gut zu verdrängen. Wie geht's dir da in der Hinsicht?
Also kann ich sehr gut nachvollziehen, weil bei mir in meiner Familie auch, also mein Opa ist gerade im Altenheim, das ist so eine Sache, wo ich irgendwie sehr mitzukämpfen habe und auch, dass der Tod für mich kein neues Thema ist, weil ich habe meinen Papa sehr früh verloren und deshalb sind es auch so Sachen, also ich weiß, dass man Menschen gehen lassen muss und ich versuche eigentlich genau das Gegenteil, also ich versuche es nicht so zu verdrängen, sondern ich versuche irgendwie dem so ein bisschen ins Auge zu gucken, weil ich das eigentlich so absurd finde, dass wir uns über so viele Dinge jeden Tag Gedanken machen, aber die einzige Sache, die wirklich sicher ist für uns alle, ist, dass wir halt irgendwann mal gehen müssen. Und ich finde es irgendwie total spannend, wie unsere Gesellschaft da auch mit umgeht, dass man irgendwie immer so, ja, wie du sagst, so ein bisschen das versucht, so auf die lange Bank zu schieben und so dieses Thema nicht anzutatschen, obwohl es eigentlich, glaube ich, vielleicht besser wäre, wenn man das so ein bisschen in die Mitte mehr holt, dass dann für den Fall, wenn es eintritt, dass man da einfach ein bisschen mehr gewappnet ist für.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Nur ich habe, jetzt darf ich nichts verraten, also so aus meiner nächsten Familie, ich habe schon Freunde leider verloren, aber aus der nächsten Familie nicht. Und ich bin aber ein sehr, also Familie ist für mich wirklich an Stelle Nummer eins so. Und deswegen, und das wahrscheinlich auch meine größte Angst so insgesamt. Ne? Und ich glaube, wenn ich mich aber jeden Tag damit beschäftigen würde und die ganze Zeit drüber nachdenken würde, würde mich das zermürben einfach.
Und ja, das kann ich verstehen.
Generell finde ich es schon gut, dass das Thema ein bisschen, also mir wird es natürlich dann auch einfacher fallen, ne? Wenn ich dann mit dem Thema besser umgehen könnte. Aber ich glaube, man kann sich so schlecht darauf vorbereiten. Ich glaube, nur der Fall an sich oder dieser Moment an sich, der kommt dann und der ist dann so schlimm, dass man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorbereiten kann.
Ja, wahrscheinlich ist Vorbereiten auch ein zu großes Wort. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich glaube, da so ein richtiges Vorbereiten gibt es auf den Moment nicht. Aber ich meine nur, dass vielleicht dann auch, um den Bogen wieder zu schlagen, vielleicht auch die Dankbarkeit ein bisschen doller ist, wenn man weiß oder wenn man der Tatsache ins Auge sieht, dass es irgendwann mal ein Ende gibt. Weißt du, vielleicht geht man dann auch anders mit den Menschen um, bei denen man weiß, dass man sie irgendwann vielleicht mal loslassen muss, weil man einfach dankbarer ist. Also
ja, schon.
Vielleicht noch eine spannende Frage, die mir vorher in den Kopf gekommen ist, weil wir viel über Träume gesprochen haben, die vielleicht noch nicht erfüllt wurden oder noch darauf warten, erfüllt zu werden. Gibt es denn auch Träume, die schon wahr wurden bei dir?
Also ich habe sowieso immer, es hört sich jetzt makaber an, weil ich dachte, ich werde nie über 18 sein. Irgendwie, ich hatte so ein voll negatives Bild davon. Erstmal, weil ich nicht erwachsen werden wollte oder will. Vielleicht werde ich es auch nie. Weil so, ich hatte eine echt schöne Jugend und so und ich fand, dieses Erwachsensein war immer so weit weg und ich wollte das nie und dachte eigentlich, ich bleibe für immer Kind. Und das war dann halt so eine Zahl gekoppelt, deswegen 18. Da bin ich schon echt froh, dass ich das jetzt überwunden habe und irgendwie fühlt sich das auch und ist auch schon so lange her. Ich finde so Ziele im Sinne von, ich wollte den und den Erfolg feiern, das habe ich so nicht. Aber beruflich gab es schon die ein oder anderen Ziele, die ich schon trotzdem dann aber erreicht habe, die ich mir schon immer erträumt habe, ja.
Okay. Kannst du da was mit mir teilen?
Will ich was mit dir teilen?
Das ist natürlich die Frage.
Ich werfe den Ball einmal kurz zurück. Was war denn dein größter Erfolg bisher?
Ja, jetzt überlege ich auch gerade selber, was da eine Sache war, die ich auch richtig cool fand. Also ich glaube wahrscheinlich, dass ich so ein bisschen, wenn man jetzt das Berufliche wieder nimmt, dass ich so ein bisschen in die Richtung gehen konnte, die ich früher auch immer so richtig toll fand. Also ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Praktikum war damals bei einem Radiosender und ich war halt einfach super beeindruckt, wie diese Menschen da vor dem Mikrofon stehen. Und das ist irgendwie schön, also ich bin da stolz drauf, dass mich das immer so ein bisschen durchgetragen hat durch irgendwie mein Studium und durch auch vielleicht irgendwie mal Zeiten, wo ich nicht so richtig wusste, wohin mit mir. Und das ist, glaube ich, cool, dass ich damals mich an diesem Faden so ein bisschen langhangeln konnte. Genau.
Ja, also bei mir beruflich darauf bezogen, erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt das machen kann, was ich mache, weil ich wusste auch früher nie, was ich werden will und das war für mich voll lang das Problem, weil ich viele Jobs ausprobiert hatte mit, keine Ahnung, Praktikas und irgendwelchen Ferienjobs und es war halt immer so das Gefühl, fuck, wenn ich das wirklich irgendwann mal mein Leben lang machen muss, da werde ich ja so unglücklich. Das waren halt auch Berufe, mit denen, also ich dachte, jeder muss das dann irgendwann werden. Und es gibt gerade im Dorf halt immer nur so eine Perspektive von, man geht in Firma A, B, C, D und hat dann halt das Leben. Und ich konnte dieses Leben, wie das dann quasi endet oder weitergeht, konnte ich an Leuten sehen, mit denen ich zu tun hatte und irgendwie die nächste Generation. Und das war irgendwie nichts, wo ich gedacht habe, ja, das wird mich jetzt für immer glücklich machen. Ja. Ohne das jetzt abzuwerten. Ne? Wie gesagt, jeder muss mit seinen Sachen glücklich werden und er hat da eigene Vorstellungen vom Leben. Aber da hatte ich immer sehr große Angst davor, ne? Dass ich irgendwie nicht das finde und dass ich irgendwann versauere, weil ich sag dir, so in so einem Ferienjob, wo man dann irgendwie am Band steht, nochmal, ne? Überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber für mich war das wirklich, meine Gedanken sind dann, also ich konnte mich selber nicht halten, weil meine Gedanken waren links und rechts und dann habe ich aber sogar bei der relativ einfachen Arbeit dann irgendwie trotzdem Fehler gemacht. Also ich war nicht bei mir in dem Moment, weil ich eigentlich an einem anderen Ort sein wollte und da bin ich schon sehr froh drüber, dass ich jetzt das nicht machen muss und machen darf, wovon ich quasi immer geträumt habe.
Schön. Ja. Ich habe hier gerade ein Wort eingeblendet bekommen.
Okay.
Und zwar, um einen neuen Puls zu geben für unser Gespräch. Und das Wort ist Frankreich-Urlauber. Hast du denn irgendwas mit Frankreich zu tun? Warst du da schon mal? Was verbindet dich damit?
Also Frankreich-Urlaube, also ich hatte tatsächlich schon sehr viele Frankreich-Urlaube. Und da verbinde ich quasi diese Zeit damit, die mich dann quasi auch erlöst hat, nach der 18 sozusagen. Weil wir waren viel surfen am Atlantik früher. Und das war eine geile Zeit tatsächlich so. Zwischen 18 und 25 war ich viel in Frankreich. Und das war so ein Gefühl von Freiheit einfach, weil mit einem Campingbus losfahren, irgendwie, keine Ahnung, 15 Stunden nach Frankreich und da surfen, das war so ein, ja, so ein Lifestyle halt auch, ne? Man hat ja, finde ich, gerade in dem Alter viele, viele, viele Dinge, die man so durchlebt, und man versucht auch viele, oder ich habe versucht, viele verschiedene Dinge aufzunehmen. Ich wollte auch dann mal kurz Surfer sein. Ich habe das dann irgendwann sein lassen, weil ich war echt auch nicht talentiert, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also dieses ganze, auch Campingplatz, ne? Ich bin da, wir waren dann immer campen und das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ja, das verbinde ich so mit Frankreich und ich liebe auch Paris zum Beispiel. Paris ist meine Lieblingsstadt.
Toll. Ach,
ja. Obwohl sie auch sehr dreckig ist, aber ich mag auch das Dreckige. Ich mag dieses ganz, ganz, ganz Noble irgendwie, was Paris hat, und dann aber auch wirklich die Gosse, die Paris hat, und dieser Clash, dieser Kontrast, den finde ich geil. Und ja, also Frankreich, wenn ich an Frankreich denke, habe ich eigentlich nur viele gute, positive Assoziationen. Und du?
Ja, doch, so geht's mir auch. Also Frankreich ist für mich auch so ein Ort, wo ich auch so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen, ein Stückchen mehr mich selbst kennengelernt habe tatsächlich. Es gab mal so einen Urlaub vor, weiß ich nicht, ich glaube 4 oder 5 Jahren, da bin ich auch alleine 2 Wochen nach Frankreich gefahren, in die Nähe von Aix-en-Provence, und ich weiß noch, dass ich da irgendwie jeden Tag, ich hatte so das Gefühl, dass ich da so total bei mir war und irgendwie, ja, mir das ganz neue Anstöße gegeben hat, so nochmal über mich nachzudenken und auch, ja, vielleicht auch über meine Macken und vielleicht auch über meine Stärken. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich da auch so total nett eine Gruppe von Franzosen kennengelernt habe und wir haben echt versucht, so auf schlechten Französisch und schlechten Englisch uns da so zusammenzufinden. Aber es war so total schön, weil ich da so richtig gemerkt habe, so, oh, ich will wieder irgendwie bei Menschen ankommen und ich habe irgendwie wieder so Lust, auch soziale Kontakte zu knüpfen, weil es eben nicht lange war nach dem Tod von meinem Vater. Und es war so schön, weil ich da so richtig, ja, mein Herz ist da so ein Stückchen wieder aufgegangen. Ja, und Paris sowieso, da war ich auch, also immer wenn ich da war, habe ich auch immer gedacht, Mensch, das wäre irgendwie auch mal eine Stadt zum Wohnen und zum Leben und zum Sein.
Genau. Solche Dinge zum Beispiel, das war auch immer so ein Wunsch, mal in so einer großen Stadt zu leben oder Paris. Jetzt, ich hatte jetzt nie explizit den Wunsch, irgendwie nach Paris zu ziehen, aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, war das bestimmt auch mal so ein Wunsch, einfach genau diesen Lifestyle zu haben, einfach sich mal zu fühlen wie so ein Franzose, der in so einer kleinen, verwinkelten Wohnung irgendwie in Paris, und ja, einfach so morgens rausgehen, Kaffee trinken und einfach das mal so mitnehmen und auch den Vibe, weil das sind ja irgendwie ganz andere Lebensgefühle, wie wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, aus Frankfurt aus dem Haus gehe, ne? Das sind so, ja, das finde ich auch geil. Und ja, auch mit Frankreich, die Sprache, ich liebe die französische Sprache.
Ja.
Ich finde, die klingt wie, sagt man ja. Wie. Und ich habe echt nur Positives, wenn ich an Frankreich denke.
Bist du denn sonst auch sehr impulsiv?
Bin ich impulsiv? Ja.
Ja?
Ja, schon.
Woran merkt man das?
Ich merke es manchmal einfach allein im Autoverkehr, dass ich da mich dann auch echt schnell aufregen kann. Und ich weiß nicht, ich bin schon, wenn mich Dinge aufregen, dann kann ich schon aus mir rausgehen, mal auch schnell. So, und ich liebe Gerechtigkeit und ich hasse Ungerechtigkeit. Und wenn ich Ungerechtigkeit nur rieche, dann bin ich auch manchmal echt schon schnell auf 180.
Und nur wenn die Ungerechtigkeit dich betrifft oder auch andere Leute?
Nee, auch andere. Das habe ich so für mich gelernt. Also ich habe früher selber immer, ich war eher so das Kind, was sich immer verteidigen musste sozusagen, und habe daraus gelernt, dass eben nicht, also ich habe gesehen, dass eben auch anderen so geht, und deswegen war mein Gerechtigkeitssinn immer für alle und nicht nur für mich.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Also ich habe auch solche Situationen gehabt, zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade nur total platt ein, aber dass, wenn es darum ging, dass Freundinnen und Freunde von mir eine Meinung wollten, zu einer anderen Person zum Beispiel, und ich konnte einfach nicht, also wenn ich mir die Situation angeschaut habe und ich habe gemerkt, ich muss jetzt einfach quasi die ganze Wahrheit sagen, auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht das unbedingt ist, was meine Freundinnen und Freunde hören wollen, aber ich muss in dem Zusammenhang einfach das sagen, was mir gerecht vorkommt. Mhm. Und da gab es auch schon die eine oder andere interessante Situation, weil ich dann ja schon gemerkt habe, dass ich da manchmal auch an Grenzen stoße, aber ich kann nicht, wenn mir was ungerecht vorkommt, ja, bin ich da ganz ähnlich. Nur ich bin vielleicht nicht so ganz so impulsiv wie du.
Aber wo gab es da auch einen Ursprung, also irgendwie eine Situation, einen Moment, der dich dahin gebracht hat, oder liegt es in deiner Natur?
Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, es kommt auch so viel aus dem Elternhaus, dass, also meine Eltern, ja, waren jetzt nicht das smootheste Ehepaar, sage ich mal. Und ich glaube, da hat man viel Ungerechtigkeit auch oft erfahren. Und vielleicht ist es daher einfach so gekommen, dass man, wenn man der Ungerechtigkeit zuguckt und dann auch schon als Kind so mitbekommt, oh, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, so, auch wenn man viele Dinge als Kind vielleicht noch gar nicht so zuordnen kann, aber da habe ich, glaube ich, für mich so das erste Mal so den Ursprung davon gefühlt, wie es ist, Ungerechtigkeit zu ertragen und nichts dagegen sagen zu können oder nichts machen zu können. Hm. Woher kommt bei dir, also wo ist dein Ursprung? In Bezug auf die Ungerechtigkeit.
Also ich war schon immer so ein bisschen Außenseiter, schon in der Schule irgendwie. Also ich bin sowieso jemand, der immer, ich nenne mich selber so ein Spätentwickler. Alles, was ich irgendwie mache, passiert irgendwie spät. Also ich war schon einfach der Kleinste in meiner Klasse. Da fing es schon irgendwie an. Und da wird man ja dann schnell auch mal unterdrückt und so und gemobbt so ein bisschen. Und so fing es quasi schon in jungen Jahren einfach so an, dass man so ein bisschen sich auch als Außenseiter gefühlt hat und da so eine Abwehrhaltung vielleicht immer so ein bisschen eingenommen hat und heutzutage einfach die Strukturen versteht und besser versteht, warum Dinge so laufen manchmal, gerade in dem Kinderalter. Da gucke ich natürlich jetzt, also ich analysiere mich da selber immer so ein bisschen, wenn ich so reflektiere darüber. Aber es ist schon auch sehr interessant, wie manche Macken einfach, wo die her, die kommen auch, ja.
Ja. Gibt es da noch eine andere Macke? Bei dir, wo du so immer noch dran arbeitest. Also weil ich finde es nur gerade sehr spannend, weil wir haben jetzt ja schon viel über die Vergangenheit irgendwie gesprochen, über das die Jahre nach 18, vielleicht auch über die Kindheit. Und ich finde es auch immer super spannend, bei mir zu reflektieren, wenn ich so jetzt, ich meine, ich bin jetzt 28, dass ich irgendwie immer noch merke, so hey, warum kommt diese Eigenart so auf? Und selbst manchmal ist ja das Warum ja auch noch nicht der richtige Schlüssel, um es dann wegzubekommen. Aber deshalb finde ich das sehr spannend, wie das bei anderen Menschen ist. Also gibt es da noch was dich so vielleicht auch im Alltag irgendwie so ein bisschen, außer jetzt deine Impulsivität, irgendwie so stresst oder wo du so merkst, oh je, da müsste ich vielleicht nochmal ran und vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Vergangenheit gucken?
Ich bin tatsächlich ein sehr nachtragender Mensch.
Ach, ja, fühle ich.
Und da weiß ich auch, wenn ich drüber nachdenke, das ist total falsch und das ist voll unfair sogar manchmal auch anderen gegenüber, aber ich kriege dieses Gefühl einfach nicht aus mir raus und hab das weiterhin und hab, ich finde auch so, also ja, für mich sind Entschuldigungen auch immer so schwierig, weil ich finde, das sind halt Worte, die sagt man dann so, weil man es sagen muss irgendwie auch, um sich selber irgendwie so ein bisschen die Schuld zu nehmen, aber ich fühle es meistens nicht, wenn ich eine Entschuldigung kriege, weil ich bin sehr emotional sensibel und sehe dann, also behaupte ich jetzt mal von mir und sehe, ob dieser Mensch mir gegenüber das ernst meint oder nicht. Und oftmals merkt man halt, dass es einfach nur eine vorgeschobene Entschuldigung ist. Deswegen bin ich da irgendwie nachtragend. Also es gibt Leute, es gibt zum Beispiel einen in meiner Jugend, der mich, zwar so ein Bully, sagt man heute, glaube ich, jemand, der mich halt so ein bisschen gemobbt hat und immer, der war halt, keine Ahnung, 3-4 Jahre älter als ich und hat immer so ein bisschen auf mir rumgehackt. Ich hatte dann auch früher immer Angst und so und hat wirklich so, zeitweise bin ich dann nicht ins Schwimmbad gegangen zum Beispiel, weil ich wusste, dass der irgendwie da ist und und der hat sich aber nach Jahren irgendwie bei mir gemeldet und so, ey, ich war damals irgendwie nicht korrekt zu dir und ob wir das nicht vergessen können. Also es war jetzt auch keine richtige Entschuldigung, es war eher so ein, ja komm, Schwamm drüber, so mehr oder weniger, ne?
Sein schlechtes Gewissen quasi, ja. Wahrscheinlich, ja.
Und ich konnte das nicht annehmen, weil das war so, du hast so viel Jugend von mir mit negativen Gedanken gefüllt, dass ich jetzt nicht einfach das so vergessen kann. So, und um dir das jetzt recht zu machen, damit du irgendwie mit dir Frieden schließen kannst, das sehe ich irgendwie nicht. Auch wenn es vielleicht, da gibt es bestimmt viele Meinungen drüber und viele werden jetzt sagen, ey, hab dich doch nicht so und mach das mal. Ich kann es nur sagen, wie ich es empfinde und das konnte ich dann auch nicht annehmen.
Aber empfindest du dieses nachtragend sein als etwas, was du loswerden willst? Also weil zum Beispiel bei mir kickt dann auch immer so das schlechte Gewissen, dass ich eigentlich weiß, ich würde gerne der Person vergeben können oder weiterziehen können, irgendwie einen Abschluss damit finden und so weiter. Weil ich finde, nachtragend sein ist ja auch was, was man selber im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie nachträgt. Also Absolut. Man hat ja selbst auch irgendwie immer so das Gefühl, noch Teil davon zu sein. Und das ist das, was mich so wahnsinnig stört dabei, dass ich gerne einfach für mich auch irgendwie vielleicht diese Dinge loslassen würde, aber nicht kann.
Ja, absolut. Also kann ich eins zu eins nachvollziehen. Ich glaube, das wäre besser und ich fände es auch besser. Und ich glaube, mir wird es auch einfacher fallen alles und viel leichter und besser gehen, wenn ich das könnte. Aber es bleibt halt so ein Gefühl und es bleibt keine Entscheidung für mich einfach, ne? So, ja. Die ich jetzt einfach treffe und sage, okay, dann vergesse ich das jetzt. Ich kann das sagen und ich kann so tun, aber in mir drin weiß ich selber, nee, wird nicht so sein. Und natürlich kommt es auch immer auf die Intensität an, was dir jemand jetzt wie in dem Fall angetan hat, ob man verzeihen kann. Natürlich gibt es dann Sachen, die ich objektiv betrachte und sage, ey, keine Ahnung, der hat mir früher 5 Mark geklaut, weil die offen auf dem Tisch rumlagen. So, da mache ich jetzt kein Fass auf und sage, nee, also mit dir rede ich jetzt irgendwie mein Leben lang nicht mehr. Es geht dann schon auch darum, was einem angetan wurde und nachdem bewerte ich das auch. Gibt es da auch sowas bei dir, dass du sagst, okay, das sind so Dinge aus meiner frühen Kindheit oder so, da erinnere ich mich dran und das trage ich immer noch der Person nach?
Ja, ich glaube gar nicht so sehr frühe Kindheit, das ist eher so ein aktuellerer Fall, dass ich einfach zum Beispiel auch manchmal mit Freundinnen, wenn ich so das Gefühl habe, dass so ein Vertrauensbruch passiert, es fällt mir super schwer, obwohl auch, ja, auch wenn ich das Gefühl habe, da ist wirklich eine aufrichtige Intention dahinter, das wieder gerade zu biegen, aber es muss halt gebogen werden und es ist für mich so super schwer, da irgendwie einfach zu vergeben und zu vergessen, weil mein Vertrauen dann irgendwie so ein bisschen angeknackst ist. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir auch so ist, aber in Verbindung mit diesem Nachtragendsein ist für mich auch super schwer, Vertrauen neu zu fassen. Es ist mir ein Rätsel, wie man das machen kann. Jetzt kam mir noch ein anderes Wort und zwar multiple Persönlichkeiten. Würdest du sagen, du hast verschiedene Persönlichkeiten, vielleicht auch bei verschiedenen Personen, in verschiedenen Situationen?
Absolut. Also ich war schon immer ein Chamäleon, würde ich behaupten. Ich habe mich immer gut an Situationen anpassen können. Also musste ich schon als Kind und auch jetzt im Erwachsenenalter. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich weiß gar nicht, ob man das jetzt negativ oder positiv wertet, weil, also ich glaube, so aus dem Moment raus würde man ja sagen, es wäre besser, wenn man immer dieselbe Person ist, aber ich glaube, die Welt lässt das irgendwie gar nicht zu. Ich meine, allein wenn man das jetzt primitiv sagt, in der Familie hat man natürlich einen anderen Schnacken, anderen Sprech als jetzt irgendwie mit seinem Boss, so, ne? Also man muss sich ja irgendwie von seiner Art anpassen. Wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich zu philosophisch jetzt, da müsste man sich tiefer Gedanken machen, da möchte ich jetzt kein Urteil fällen drüber, ob es eine bessere Welt wäre, wenn man immer nur sich selbst wäre. Es hat ja auch mit Respekt und Anstand zu tun, dass man eben nicht immer das sagt, was man denkt. Aber ja, ich glaube, ich kann in verschiedenen Persönlichkeiten auftreten und tue das auch alltäglich. Wie sieht es da bei dir aus?
Ähnlich. Also ich habe auch das Gefühl, dass so durch meine Geschichte, also durch den Verlust von meinem Vater und durch das, was danach kam, also ich habe dann eine Firma geerbt und bin da reingerutscht und hatte super viel zu tun und mit ganz vielen Leuten, mit denen ich nicht unbedingt was zu tun haben wollte und so. Und ich habe da schon gemerkt, dass ich da eine Seite aufziehen musste irgendwann, die mir nicht so richtig entsprochen hat, aber anders ging es nicht. Also das hast du ja schon rausgehört, ich bin irgendwie schon sehr emotional und eigentlich auch ein kleines Sensibelchen und habe irgendwie eigentlich auch Lust, dass ich der Welt nicht so richtig die harte Seite zeigen muss, aber in dem Zusammenhang habe ich einfach gemerkt, dass es Situationen gibt, in der diese Seite meiner Persönlichkeit einfach nicht gefragt ist. Mhm. Und ich habe zwar auf der einen Seite mehr über mich gelernt, dass man auch andere Seiten quasi aufziehen kann, aber weil du auch gefragt hattest, ich glaube, mir würde es gut tun und vielleicht würde es auch der Welt so ein bisschen gut tun, wenn man wirklich bei der Persönlichkeit bleiben kann, die einem einfach am meisten entspricht. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, also wenn du immer derjenige sein könntest, der du bei deiner Familie bist und die Welt dir quasi die Möglichkeit geben würde, das zu sein, dann wäre wahrscheinlich jedem irgendwie geholfen, oder?
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es halt manchmal einfach in einem Hierarchiesystem, also wenn wir uns die Welt malen und sagen, alle sind sowieso gleich und es gibt keinen Chef und keine Leute, die irgendwie für einen arbeiten, dann wahrscheinlich schon. Aber in dem Konstrukt, in dem wir leben, glaube ich, muss man das schon auch tun. Also gerade das als Beispiel ja eben jetzt mit Jobs und mit Familie. Ja, also ich finde, man braucht halt immer so einen Kern von sich trotzdem drin. Ne? Also es muss irgendwie immer ein Teil von dir sein. Also ich kann mich auch mit jeder Persönlichkeit, nenne ich es jetzt mal, kann ich mich trotzdem identifizieren. Also es bin ja trotzdem ich, ne? Nur halt in einem anderen emotionalen und situativen Zustand. Aber ich kann trotzdem ich sein, glaube ich. Aber was mich jetzt richtig gerade, du hast eine Firma geerbt, du hast es so irgendwie am Rande rausgehauen.
Ja.
Krass, Glück, nee, kein Glückwunsch. Aber nee, was ich eigentlich hinaus will, ist, dass das für mich immer auch eine große, also ich habe immer, seit ich denken kann, habe ich Existenzängste.
Mhm.
Nicht, weil die real sind, sondern weil die potenziell möglich wären und weil ich auch aus keinem reichen Elternhaus, also im Gegenteil, komme. Und da natürlich immer Geld so ein bisschen eine Rolle spielt. Also mir hat nie was gefehlt, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich habe immer so die Angst davor gehabt, kein Geld zu haben und hatte auch lange Zeit in meinem Leben kein Geld. Jetzt war das bei dir wahrscheinlich nie, oder ich frag dich jetzt, war das Thema jemals bei dir, so diese Existenzangst, oder weil ich, da komme ich jetzt drauf, oder war das eben sozusagen, ey, ich habe eine Firma, also egal, wenn irgendwas schiefläuft, habe ich irgendwie noch die ganzen Dinge darum?
Nee, ich glaube, ich würde sagen, es war eigentlich eher so genau das Gegenteil. Also ich bin aufgewachsen, ich bin auf jeden Fall nicht in finanziellen Schwierigkeiten quasi aufgewachsen, aber das war immer so ein Thema, was in meiner Familie einfach so ein bisschen ausgespart wurde. Also ich habe immer so gemerkt, es wurde nicht transparent gemacht, so wofür, wie viel Geld irgendwie drauf geht und so weiter und so fort. Das war immer so ein bisschen in der Schwebe, und dadurch, dass mein Vater immer selbstständig war, war das eh immer so ein bisschen komisch. Also es war nicht so, dass da irgendwie ein Gehalt irgendwie feststand und alle wussten, okay, davon versuchen wir jetzt irgendwie als Familie zu leben, sondern es war eben auch ein bisschen so von der Situation abhängig, von vielen äußeren Faktoren. Und als ich diese Firma geerbt habe, ich habe halt leider nicht diese Firma im quasi Gesamtpaket geerbt, sondern es gab einfach auch viele Probleme, die da aufgepoppt sind, und ich habe eigentlich erst Existenzängste bekommen, als ich diese Firma geerbt habe, weil das ja was war, mit wo ich nichts mit am Hut hatte. Also es ging um Fußbodenheizungen, und ich war, wie ich ja vorher schon gesagt habe, in einem ganz anderen Kosmos unterwegs. Also ich habe mich irgendwie, ich war beeindruckt von Radiomoderatoren und habe dann auf einmal mir überlegt, was man mit dieser Fußbodenheizungsfirma anfangen kann. Und da habe ich schon gemerkt, oh je, da geht einem irgendwie, da hat man schon irgendwie einfach große Ängste, weil man sich damit nicht auskennt und weil ja auf einmal auch eine Verantwortung auf einen zukommt. Also ich war 23 und man weiß ja dann viele Dinge auch nicht. Was bedeutet es, auf einmal eine Geschäftsführerin zu sein? Was bedeutet es, wenn die Situation im Bach runtergeht, wenn es Bauschäden gibt und so weiter und so fort? Und da habe ich eigentlich das erste Mal so richtig gemerkt, was grundlegende Ängste sind. Und leider war mein Papa dann halt eben auch nicht mehr da, dass ich ihn fragen konnte. Mhm. Und ich glaube, ich würde sagen, in der Kindheit hatte ich weniger damit zu tun als danach. Obwohl du natürlich auch recht hast, also objektiv, vielleicht würden manche Leute sagen, ja, cool ist das, sie muss halt einfach was draus machen, so. Oder hätte es was draus machen können. Und ich habe aber das einfach nicht gesehen. Also ich konnte einfach nur die Seiten sehen, die quasi schieflaufen können.
Krass. Also guck mal, damit nehme ich schon mal wieder was mit heute, weil ich habe mir noch nie so rum Gedanken gemacht tatsächlich, weil ich eben immer nur aus meiner Leitposition rausgeguckt habe und gedacht habe, oh, ich habe keine Sicherheit im Hintergrund, aber dass natürlich sowas noch zu mehr Problemen führt, so wie ja auch die These oft gestellt wird, dass desto mehr Geld, desto more money, more problems. Mhm. Ne? So stimmt ja auch, ne? Weil es halt immer mehr Verbindlichkeiten gibt und immer mehr, um was man sich kümmern muss. Und die Fallhöhe ändert sich natürlich auch, ne? Ob ich jetzt irgendwie eine krasse, oder jetzt in dem Beispiel eine Firma verliere, ist natürlich was anderes, wie wenn ich jetzt meine 2000 Euro, die irgendwie jetzt noch auf meinem Konto sind, verliere. Also ne, man kommt halt schneller wieder zu diesem Status quo als zu dem da bei dir jetzt zum Beispiel.
Ja, nee, und ich glaube, cool. Krass, ja. Ich glaube, der Unterschied oder was da trotzdem eine Verbindung ist, ist eben, dass wenn man im Elternhaus aufwächst als Kind, dass man ja auch nichts an der Situation verändern kann. Und in dem Moment, als ich diese Firma geerbt habe, konnte ich auch nichts verändern, weil klar, ich hätte das irgendwie alles vielleicht ablehnen können, aber ich wusste ja dann auch nicht, was da noch für andere Dinge dranhängen. Also ich hatte ja auch auf einmal auch Verantwortung für meine Mutter zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, es fühlt sich dann nach Existenzangst an, wenn man selber nicht die Kontrolle hat.
Aber wirklich, also da nehme ich jetzt echt was mit, auch das das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber es erleichtert mir sogar meine Gedanken, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, ne? Nicht noch die Verantwortung immer vielleicht Größeres zu haben. Aber das ist echt gut, das hat sich mich jetzt, bin ich aus meinem Blickwinkel rausgegangen. Gut.
Das freut mich sehr. Ich nehme auf jeden Fall auch viel aus dem Gespräch heute mit und ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wer sich hinter der Wand befindet.
Hallo Sissi, Kosu hier. Ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg und habe mir natürlich alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wollte mich jetzt in erster Linie natürlich nochmal bei dir bedanken, weil es ein sehr, sehr spaßiges und interessantes Gespräch war. Ich habe immer das Problem, dass ich im Alltag oftmals tiefgreifendere Gedanken nicht nachgehe, weil ich denke, ach, jetzt habe ich gerade nicht so richtig Zeit und deswegen schiebe ich sie dann auf die lange Bank und dann behandelt man sie für sich selber doch nicht und reflektiert ihn nicht richtig. Und das war ein schöner Moment, wo ich das mal wieder machen konnte, der mich auch selber weitergebracht hat und ich finde, du hast das super toll gemacht, es war mega angenehm mit dir zu reden und deswegen wünsche ich dir auch für die Zukunft weiterhin ganz viel Spaß, tolle Gäste, also mach's gut, grüß daheim, 14 Kuri, ciao, ciao.
Es gibt einen neuen Podcast, Wahrheit ohne Pflicht, mit Neger Amiri. In diesem Comedy-Podcast lädt Neger junge Frauen ein, die Lust auf Spaß haben und gleichzeitig auf der Suche nach ihrem Platz im Leben sind. Hier bekommt ihr einen exklusiven Einblick in Negers Alltag und den ihrer prominenten und nicht prominenten Gästinnen. Eines wird schnell klar. Ihr seid mit euren Unsicherheiten und Ängsten nicht allein. Der Podcast dient als eine Art Orientierungshilfe für junge Frauen. Wahrheit ohne Pflicht mit Neger Amiri gibt's jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.